Wie fühlt sich ein Fallschirmsprung an? Wie anstrengend sind die ersten Wochen und Monate mit Baby? Was bedeutet es, wenn man nach einem schweren Unfall wieder alles neu lernen muss? Laufen, sprechen, Zähne putzen. Fragen, die man nur beantworten kann, wenn man es selbst erlebt hat. Was in solchen Momenten oft hilft, ist der Austausch mit Menschen, die sagen können, ah, das kenne ich auch. Also Menschen, die wissen, wie sich etwas anfühlt. Egal, ob es eine Belastung ist oder ein Moment der Überwindung kostet. Und genau darum geht es bei der sogenannten Peer-Beratung. Unterstützung auf Augenhöhe. Und das von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wie genau das funktioniert und wie hilfreich dieses Angebot für die Rehabilitation sein kann, das erklären uns eine Peer-Beraterin und zwei Rehabilitationsexpertinnen und Experten, die ich in Münster getroffen habe.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, die unterstützt Menschen bei beruflich bedingten Erkrankungen oder Arbeitsunfällen und das auf ganz verschiedene Weisen. Ein Beispiel ist die Peer-Beratung. Ja, gerade eben habe ich ja schon kurz angedeutet, worum es bei dieser Beratung geht. Genauer erklären können das Martina Magdalinski von der BGW, Marie-Elisabeth Hagel, die selbst als Peer arbeitet, und Professor Bert Wagener. Er ist Professor für Rehabilitationswissenschaft an der Hochschule der GUV. Ja, und wir treffen uns hier beim Landschaftsverband in Münster in Westfalen. Das ist der Wohnort von Maria Elisabeth Hagel. Ja, und da bin ich auch schon vor Ort, bin im Gebäude drinne, ein riesengroßes Gebäude. Da hinten müsste das sein, wo ich hin muss, die Tür. Da warten auch schon alle drei auf mich. Und der Landschaftsverband, der ist thematisch auch hier die passende Location, denn hier kümmern sich in diesem Kommunalverband insgesamt 18.000 Beschäftigte, unter anderem um die Belange von Menschen mit Behinderungen. Ja, und dann gehe ich jetzt doch einfach mal rein. Die warten ja schon auf mich. Hallo.
Hallo. Hallo, guten Morgen.
Ich grüße euch.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich da sein darf, ja. Ah, ich sehe schon, ich habe hier einen Platz. Ich setze mich einfach mal zu euch. So, vielen Dank. Ah, sehr schön. Gemütlich habt ihr es hier.
Ja. Ja, wir haben uns Mühe gegeben.
Vielen Dank für die freundliche Aufnahme. Herr Professor Wagener, erstmal vorab die Frage an Sie. Was genau ist die Peer-Beratung und welche Bedeutung hat die Peer-Beratung für die Rehabilitation der Unfallversicherung?
Ja, herzlichen Dank. Die Peer-Beratung ist grundsätzlich gar nicht rechtsgeschützt vom Begriff her. Ganz wichtig bei der Peer-Beratung ist, dass wir mitnehmen, dass Peers grundsätzlich Menschen sind, die ähnlichen Erfahrungshintergrund haben. Das heißt, in die Beratung beziehen wir Menschen ein, die ähnlich wie unsere bisherigen Versicherten, wie der akut Verletzte, über bestimmte Erfahrungen verfügt und, naja, so die Beratung letztendlich verbessern kann. Die Bedeutung dieser Beratung, also der Einbeziehung von Menschen mit besonderen Kenntnissen, hat eine vielfältige Bedeutung. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Bedeutung für unsere Versicherten. Die können beraten werden auf Augenhöhe, also Menschen mit ähnlichen Verletzungen unterhalten sich miteinander, führt dazu, dass die deutlich authentischer sind, hat aber auch den Vorteil für die Reha-Manager, also für die professionellen Beratungskräfte, weil wir in dem Bereich natürlich eine Entlastung haben. Das heißt, die emotionale Ebene spielt eine Rolle, aber auch eine ganz bedeutende Rolle für den Träger, also hier in unserem Fall für die Unfallversicherung, weil eben entsprechend die Beratung und die Leistungsgewährung optimiert und passgenauer dargestellt wird. Und wir kommen ja gleich noch zu Marie Hagel und natürlich auch für die Peers, also diejenigen, die im Endeffekt eine entsprechende Erkrankung schon mal kennengelernt haben, für die ist es ganz gut zu erkennen, naja, es ist nicht alles schlecht gewesen, sondern man kann vielleicht bestimmte Erfahrungen auch mitnehmen und anderen Menschen damit helfen.
Und welche Chancen gibt es dabei? Und gibt es vielleicht auch Einwände oder sogar Kritik?
Ja, also wir haben die Chancen zum Teil ja schon besprochen. Das heißt also, die Chancen sind da, dass praktisch eine passgenaue Rehabilitation möglich ist, dass also mehr Mut geschöpft wird, dass also die Energie der entsprechenden Versicherten weiter nach vorne gebracht wird und die Chance auch, dass eine Beratung, dass der Prozess, dass der Reha-Management-Prozess gegebenenfalls deutlich verkürzt und optimiert wird, also das Ergebnis sich besser darstellt. Aber das kennen Sie ja auch aus dem privaten Kontext. Es ist ja auch so, dass aber, wenn viele unterschiedliche Akteure zu Wort kommen und beschäftigt sind bzw. beteiligt sind, dass es da auch natürlich zu Reibungsverlusten kommt. Das heißt, es kann sein, dass die Peer-Beratung ganz andere Ideen hat als vielleicht der Reha-Manager oder die Reha-Managerin. Es kann sein, dass die Erfahrungen vielleicht nicht in die Richtung gehen, die der Versicherte oder der Erkrankte gerne hätte. Und so kommt es ganz häufig natürlich dazu, dass es unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Ziele geht. Und da kommt natürlich dem Reha-Management eine ganz bedeutende Rolle zu, Ziele zu benennen und im Vorfeld genau diese Netzwerkstrukturen zu lenken und abzugrenzen. Und dazu gibt es auch schon seit einiger Zeit gute Seminare, die eben helfen, dass die Akteure besser an einem Strang ziehen und ein Ziel verfolgen.
Das hört sich sehr gut organisiert an. Frau Magdalinski, warum ist die Peer-Beratung eine gute Ergänzung? Also wo liegen die Unterschiede zu anderen Hilfsangeboten und welche Möglichkeiten zum Beispiel jetzt an bundesweiten und regionalen Angeboten gibt es?
Ein Peer ist ja im Grunde ein ebenbürtiger, ein gleichgestellter Mensch und es gibt bundesweit ganz viele verschiedene Angebote zur Peer-Beratung. Es ist so, dass es Fördergemeinschaften gibt, zum Beispiel für Querschnittsgelähmte oder es gibt Peers im Krankenhaus oder es gibt in den ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen gibt es auch Peer-Angebote. Und bei der BGW insbesondere gibt es ja die Behindertenhilfe und eben das Reha-Management. In der Behindertenhilfe gibt es auch verschiedene Peer-Projekte, wie zum Beispiel auch Peer-Beratung im Tandem oder Peer-Support in manchen Einrichtungen. Bei der Unfallversicherung haben wir eine Peer-Landkarte entwickelt und in dieser Peer-Landkarte haben das Reha-Management ihre Peer-Berater eingepflegt und es ist so, dass man bundesweit darauf zugreifen kann und wenn man einen entsprechenden Peer sucht nach einer bestimmten Verletzung oder eben einer Erkrankung wie Asbestose, kann man das über diese Landkarte machen.
Und wie wichtig ist das Peer-Counseling und ja, wie hoch ist die Akzeptanz davon?
Das Peer-Counseling hat eine hohe Bedeutung und wir würden gerne die Akzeptanz auch noch steigern. Es ist ein zusätzliches Angebot zur Unterstützung. Ein Peer oder ein Peer-Berater ist ein lebendes Beispiel dafür, wie man in das Leben zurückfinden kann. Der Grundgedanke ist, dass der Peer-Berater über Erfahrung verfügt, die für den gerade frisch verletzten Menschen eine Unterstützung sein kann. Das ist jemand, dem man vielleicht die Sorgen leichter erzählen kann, der mit Dingen auch vertraut ist, die manche Expertinnen oder Experten gar nicht so kennen. Insbesondere, wenn es um lebenspraktische Themen geht. Und deswegen gibt es eben auch so viele verschiedene Angebote für verschiedene Erkrankungen oder Unfälle. Und man sieht, die Zahl der Angebote wächst und da sieht man auch daran, dass es wirklich auch eine gute Sache ist, die mehr und mehr in Frage kommt und wir freuen uns deswegen sehr, dass wir dieses Thema heute hier in dem Podcast vorstellen können.
Ja, darüber freue ich mich auch und Herr Professor Wagner, Ihr Schwerpunkt liegt ja auf der Teilhabe und der Psychologie. Braucht so eine Beratung jetzt viel Struktur und wenn ja, wie wird das dann insgesamt umgesetzt?
Ja, Sie haben es gerade schon sehr schön betont. Also die Teilhabe ist ja der Dreh- und Angelpunkt. Und wir haben gerade schon zu Beginn die vielen Akteure benannt und Frau Magdalinski hat uns das auch dargelegt. Das heißt also, wenn ich viele Akteure habe, muss ich die ja irgendwie strukturieren. Ich muss versuchen, im Endeffekt alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, in Anführungsstrichen. Und von daher ist es sehr wichtig, Struktur herzustellen. Struktur stellen wir her in der gesetzlichen Unfallversicherung häufig durch eine Rehabilitationsplanung. Das heißt, zu Beginn sollten alle Akteure, sei es die Peerberaterin oder der Peerberater, die Reha-Managerin, die Sachbearbeitung oder eben der Versicherte selbst wissen, worauf er sich einlässt und wo das Ziel ist. Und ich glaube, da können wir mit der entsprechenden Zielfindung ganz gut strukturieren, damit wir alle an einem Strang ziehen, damit am Ende für alle Beteiligten das Verfahren und somit das Peer-Counseling zu einem Erfolg wird. Und von daher ist die Beratung an der Stelle wirklich sehr wichtig, aber auch ein bisschen komplizierter und lebt von der Zusammenarbeit aller Akteure.
Jetzt haben wir ganz schön viel Theorie gehört, aber wie läuft das jetzt praktisch eigentlich ab?
Ja, Praktisch sieht es so aus, dass als erste Ansprechperson der Reha-Manager oder die Reha-Managerin Kontakt mit dem oder der Versicherten aufnimmt und wird festgestellt, dass hier ein besonderer Beratungsbedarf ist. Dann netzwerkt praktisch der Berater oder die Beraterin, also die Managerin bei der Unfallversicherung, bei der BGW. Das heißt, die Person ist Netzwerkerin und zieht eben alle weiteren Akteure, so auch die Peer-Beratungen dazu. Und von daher ganz wichtig eben hier die Rolle der Manager, die eben im Endeffekt den Anstoß geben, wie eine Beratung aussehen soll.
Maria Elisabeth Hagel ist ja auch bei uns und Sie arbeiten selbst als Peer. Vielleicht können Sie mal aus Ihrer Sicht erklären, wobei die Peer-Beratung helfen kann. Und dann kommen wir auch mal ganz persönlich auf Ihren Fall auch noch zu sprechen.
Also ich helfe Versicherten dabei, weil ich neben der beruflichen und medizinischen Reha, die jeder Verletzte oder Unfallversicherte bekommt, als Mensch mit gleichen und ähnlichen Erfahrungen schnell eine verständnisvolle gemeinsame Ebene zu den Menschen finden kann. Und somit können auch im weitesten Sinne Anfänge von sozialer Reha mit eingeschlossen werden. Und ich helfe gerne, weil als ich den Unfall vor 28 Jahren hatte, da glaubte ich noch, dass niemand verstehen könnte, was ich erlebt habe. Ich hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und bin nach 7 Wochen Koma aufgewacht und konnte nichts, nicht sprechen, nicht schlucken, nicht reden, mich nicht bewegen, komplett nichts. Und wunderte mich aber extrem darüber, dass alle anderen im Akutkrankenhaus mir so wenig Respekt gegenüberbrachten. Ich dachte immer, mein Gott, ich bin doch Gymnasiallehrerin, ich bin in der Funktion A15 tätig, warum behandeln die mich so merkwürdig? Mein Selbstbild, das ich eben vor dem Schaden entwickelt hatte, und mein Ich danach, 45 Kilo und nichts können und nicht sprechen können, passte überhaupt nicht mehr zusammen. Und ich musste lernen, dass ich dieses Selbstbild wieder neu entwickeln muss und angleichen an den Fakt. Und dabei kann ich anderen Patienten helfen, indem ich als Modell zeige, da geht was. Es passiert nicht von heute auf morgen. Man muss sich die Zeit geben, aber da kann man eine ganze Menge schaffen. Dann hat man quasi das, was in der Psychologie oft mit Empowerment bezeichnet wird, diese Kraft entwickeln, für sich selber aktiv zu werden, die eigenen Potenziale und Ressourcen zu nutzen. Und ich glaube, jeder verunfallte Mensch hat Kräfte. Und deswegen ist es einfach, glaube ich, sehr wichtig, dass ich wie ein Modell komme. Ich komme nicht mit konkreten Ansätzen und Theorien, was dieser verunfallte oder erkrankte Mensch machen muss, sondern ich bin einfach nur das Modell. Es geht was und das ist akzeptabel, weil Menschen, die ähnliche Verletzungen und Schäden haben, fühlen und spüren, dass das andere gegenüber auf einer Ebene ist und da eine Identifikation stattfindet.
Sie sitzen hier ganz normal mit uns zusammen. Ich sehe, da hinten parkt Ihr Roller, mit dem Sie sehr mobil sind. Der bringt Sie quasi auch richtig ins Leben wieder zurück. Damit können Sie schnell von A nach B kommen. Mögen Sie erzählen, was das für ein Unfall war, der Sie so abrupt aus dem Leben rausgerissen hat?
Ja, ich bin von einem Auto erfasst worden als Fahrradfahrerin und habe ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und Polytrauma bekommen. Und da kämpft man natürlich sein Leben lang mit den Folgen und versucht immer wieder neue Verletzungen in seinem Gehirn zu aktivieren und findet überhaupt kein Ende. Und deswegen ist es gut, dass man einfach den Weg gehen kann, immer neue andere Modelle zu finden, die für einen selber wichtig sind. Für mich ist es der Tretroller, den Sie angesprochen haben. Den bekam ich sozusagen als Gerät zum Aufbau von Muskulatur. Und als ich damit anfing zu fahren, habe ich sehr schnell gemerkt, hallo, das ist viel mehr. Das ist nicht nur Muskelaufbau, das ist für mich auch Mobilität. Und Mobilität heißt auch Freiheit. Und damit habe ich auch soziale Teilhabe gefunden. Es gibt natürlich Bedingungen, die man für so ein Modell braucht. Denn ein großer Roller mit Behindertenschildern, der ist schon auffällig. Und viele Passanten in der Stadt gucken auch einfach doof. Und die Bedingung ist eben, dass ich das nutzen kann, dass ich auch eine Toleranz dem gegenüber habe und mich das überhaupt nicht mehr ärgert, sondern es geht um meine Mobilität. Da können die noch so blöd gucken. Interessiert mich nicht. Die zweite Bedingung ist, dass ich Gleichgewicht brauche. Wer kein Gleichgewicht hat, der wird auch Schwierigkeiten haben, Roller fahren zu können. Naja, und dann kann es auch nicht schaden, wenn man relativ angstfrei ist, weil ab und an fällt man auch mal hin. Aber das ist wie bei Kindern, da hat man ein aufgeschürftes Knie und mehr nicht. Und deshalb kann ich sagen, dass dieser Roller eben mein eigenes Reha-Mittel ist, was ich gefunden habe, was zu mir passt, was die Muskeln aufbaut, aber eben mich auch insbesondere in der sozialen Reha weiterbringt und das im wahrsten Sinne des Wortes weiterbringt.
Nach Ihrem schweren Verkehrsunfall, der Sie herausgerissen hat aus Ihrem alten Leben, haben Sie eben eindringlich erzählt, 45 Kilogramm nur noch schwer, Sie konnten nicht mehr sprechen, gar nichts. Sie haben gesagt, Sie mussten die neue Rolle, das neue Ich akzeptieren. Wie lange hat dieser Prozess gedauert, der Genesungsprozess und dann auch, ja, sich selbst neu finden und auch damit abfinden, wie man eben jetzt ein anderer Mensch ist?
Abfinden, das Wort finde ich schon fast zu hart. Ich würde sagen, ich habe mich damit arrangiert, dass ich ein anderes Leben habe als ein anderer Mensch.
Klingt doch viel besser, dann haben Sie absolut recht.
Arrangieren bedeutet, ich kann damit umgehen und habe damit eine gewisse Handlungskompetenz und damit bekommt das Ganze so einen Hauch von Sinnhaftigkeit, die ich irgendwo auch brauche, um damit klarkommen zu können. Und man kann auch nicht sagen, dass man irgendwie damit fertig ist. Es braucht schon sehr, sehr lange. Und ich merke noch heute, dass es mir manchmal passiert, dass ich auf einmal denke, oh, der oder das Gegenüber denkt ja, ich bin behindert. Ach ja, bin ich auch. Das vergesse ich auch. Und das ist natürlich auch gut, dass man irgendwo diese Anknüpfung an sein altes Leben hat. Und das Neue. Und dass es mal vielleicht auch ein bisschen zwitschern kann und da nicht so ganz glatt geht, das ist auch immer noch in Ordnung. Und dieses kann ich alles dem Gegenüber zeigen, weil das Gegenüber spürt. Ah, die hatte auch die Probleme. Die wusste auch nicht, wie sie auf Toilette kommt. Die wusste auch nicht, wie sie im Bus kommt. Diese ganzen Alltagsprobleme spürt mein Gegenüber sofort. Und deswegen kann auch Hoffnung übertragbar werden. Das kann man nicht vortragen, das muss man sehen.
Und das können ja die einfachen, die banalen Dinge des Lebens schon eine große Herausforderung sein, wie wenn man einfach nur auf die andere Straßenseite möchte und dann gibt's da nicht die richtigen abgesenkten Bordsteine oder sowas. Ne?
Ja.
Jetzt sind Sie ja selbst als Peer tätig, haben wir darüber geredet. Welche Aufgaben haben Sie dort im Beratungsgespräch?
Die Aufgaben sind halt, dass ich mich nicht reinziehen lassen in Bereiche, für die ich nicht zuständig bin. Erstmal muss man ganz klar sagen, das ist ein Grundproblem, dass viele Verletzte erstmal auch eine rechtliche oder medizinische Auskunft haben wollen. Das ist überhaupt nicht mein Thema, sondern ich muss einfach nur versuchen zu schauen, gibt es Ansatzpunkte, wo könnte man vielleicht den anderen unterstützen, auch ein stabiles, neues Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ich habe also keine intellektuelle oder fachliche Beratung und dementsprechend ist die Kommunikation, also die auch über eine Ebene, dass die Verbindung über Identifikation läuft und Nähe der Gesprächspartner. Und dieses gefühlte Verständnis für das Leben des anderen, das ist das Entscheidende. In der Kommunikation habe ich also nicht das Formblatt vom Reha-Management, wo ich die Punkte 1 bis 8 abarbeite, sondern ich unterhalte mich und erkenne, wo liegen die Schwierigkeiten von meinem Gegenüber und wo kann ich sie oder ihn stärken, dass eine Reha möglich wird.
Herr Professor Wagen hat es eben schon erklärt, dass eine Beratung strukturiert ablaufen muss. Worauf muss man noch ganz besonders achten und warum ist die Vorbereitung darauf auch so wichtig?
Die Vorbereitung ist natürlich immer auch unter Datenschutzbedingungen heutzutage gegeben. Und deshalb muss ich sehen, dass ich vom Reha-Manager die Daten, die ich bekomme, über den Gesprächspartner zu schauen, was ich konkret bewirken muss, wo liegen Probleme in der Reha vielleicht, die schon benannt werden können, und mir da überlegen, habe ich da überhaupt einen Ansatz als Modell? Ich kann eben nicht alles, sondern man muss gucken, ob der Peer auch zu dem oder derjenigen passt, die beraten werden muss zu dem Problem. Dann kann ich mich speziell auch überlegen, welche modellhaften Ansätze kenne ich, habe ich erlebt oder weiß ich aus Erzählungen, vielleicht auch glaubhaft von anderen zu berichten, da ich ja eben nach 28 Jahren auch diverse Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte hatte, über die ich auch sehr, sehr viel mitbekommen habe, kann ich natürlich viel berichten. Und da muss ich aber wissen, was gefragt ist, dass ich mich darauf vorbereite.
Das können Sie dann sehr einfühlsam dann wahrscheinlich auch machen.
Sicher, das ist natürlich eine ganz andere Ebene, ob ein Mediziner oder ein Reha-Manager über eine Methode berichtet oder ich als Versicherte über das berichte, was ich erlebt habe, was ich gespürt habe dabei und wie es mich weitergebracht hat. Immer diese Prozesshaftigkeit, dass es etwas gibt, was mich weiterbringt, dass ich versuche immer darauf zu schauen, wo können diese positiven Ansätze liegen.
Frau Magdalinski, wir haben das jetzt von Frau Hagel eben sehr anschaulich erzählt bekommen. Wie sieht die Umsetzung in der Praxis aus?
Die Umsetzung in der Praxis sieht so aus, dass das immer geguckt wird nach je nach Fall. Also ist es ein Unfall und welcher Unfall? Ist es eine Erkrankung und welche Erkrankung? Und ganz besonders oder nochmal ganz anders ist der Punkt natürlich, wenn es sich um eine psychische Erkrankung handelt. Bei der Peer-Landkarte kann man halt die verschiedenen Peer-Berater oder Peer-Beraterinnen sich heraussuchen oder eben auch in anderen Netzwerken gucken, was es halt so gibt, was ich auch schon gesagt habe, Fördergemeinschaft für Querschnittsgelähmte oder Peers im Krankenhaus und so. Da gibt es verschiedene Sachen. Dann ist es zum Beispiel so, dass manche Peer-Beraterinnen oder Peer-Berater in der Asbestose-Sprechstunde auch mit dabei sind und dann eben schon vor Ort Erkrankten Antworten geben können. Es liegt am Verletzungsgrad, was er hat, ob er verletzt ist, ob er eine Amputation hat oder zum Beispiel bei einer Amputation im Krankenhaus wird relativ schnell eine Peer-Beratung angeboten. Bei einer Schädel-Hirn-Verletzung wie bei Frau Hagel ist es natürlich was ganz anderes. Da dauert es längerer Zeit, bis man überhaupt auch Kontakt aufnimmt oder auch Kontakt aufnehmen kann. Es liegt, wie gesagt, am ganz konkreten Einzelfall, welche zusätzlichen Hilfen angeboten werden. Und es kommt auch darauf an, wie das Heilverfahren gerade läuft, ob überhaupt auch noch Zeit ist, eben auch Peer-Beratung anzubieten. Das Angebot sollte aber auf jeden Fall gemacht werden, weil man nie weiß, man kann das nie so einschätzen, was ist auch in der Familie jetzt los durch den Unfall, was ist da vielleicht an Problematiken. Es gibt gerade auch bei Schädel-Hirn-Verletzungen zum Beispiel, aber auch bei anderen gibt es gerade in den Familien Umsetzungsschwierigkeiten, es gibt Umgewöhnungsschwierigkeiten, alle müssen sich neu orientieren. Wenn die Familie stabil ist, ist das eine große Hilfe. Es gibt aber auch Fälle, wo zum Beispiel Peer-Berater auf Honorarbasis auch in Familien gehen und auch die ganze Familie beraten. Oder eben auch zum Beispiel bei Amputationen Peer-Berater, die auch mit auf der Arbeit sind und gucken, welche Armprothese ist für die Arbeit geeignet, welche nicht so, und gucken dann genau, was ist da hilfreich und nützlich. Also da gibt es ganz viele verschiedene Angebote für den Bereich.
Gerade bei Schädel-Hirn-Trauma-Verletzten in der ersten Phase, wie Frau Magdalinski sagte, macht es wenig Sinn, sie schon zu beraten. Aber meine Aufgabe als Peer ist es, da oft die Familie zu beraten. Sie können sich vorstellen, wie die geschockt sind, wenn man auf einmal 45 Kilo wiegt und nicht essen, sprechen, gar nichts mehr kann. Meine Mutter hat mir Kleidung in Größe 164 gekauft und nicht in Größe 34. Nein, ich kriegte Kinderkleidung. Und das sagt alles, dass man auch wie ein Kind behandelt wurde. Und da ist es halt wichtig, die Familie zu beraten, dass da was geht, dass ich auch so war wie ihr Angehöriger und heute anders dastehe und dass man arrangieren kann. Und da ist es einfach wichtig, Mut zu machen, dass auch die Familie aktiv den Reha-Prozess weiter unterstützt und nicht verzweifelt.
Frau Magdalinski, Frau Hagel, Herr Professor Wagner, ich bedanke mich vielmals, dass ich heute hier sein durfte. Und Frau Hagel, auch vielen Dank für Ihre sehr persönlichen und intimen Einblicke in dieser Podcast-Folge.
Gerne, doch.
Ja, danke.
Peer-Beratung ergänzt medizinische und berufliche Rehabilitation um etwas, das man nicht lernen kann. Eigene Erfahrung. Nach diesem Gespräch ist für mich noch einmal deutlich geworden, wie wichtig Austausch auf Augenhöhe ist. Nicht nur für Betroffene, sondern für den gesamten Reha-Prozess. Die Geschichte von Maria Elisabeth Hagel, die zeigt, dass Teilhabe eben nicht nur eine fachliche, sondern immer auch eine menschliche Aufgabe ist. Und dass Unterstützung manchmal genau dort beginnt, wo jemand sagt, ha, ich war an einem ähnlichen Punkt. Auch in Folge 20 geht es übrigens um eine sehr persönliche Geschichte aus der Rehabilitation. Darin erzählt Britta Meinecke-Allekotte von ihrem schweren Arbeitsunfall und ihrem Weg zurück in den OP, begleitet von ihrer BGW-Reha-Managerin Astrid Buraun. Ein Weg, der sie zur ersten OP-Schwester mit Armprothese gemacht hat. Damit ihr nicht so weit zurückscrollen müsst, verlinke ich euch die Folge in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Schaut da gerne mal vorbei und hört dann auch rein. Ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dahin. Bleibt gesund und passt auf euch auf.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.